Schönen guten Morgen. Schön mal wieder hier in Königsbrunn zu sein. Ich war schon lange nicht mehr hier in der Gemeinde. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn ich euch jetzt so sehe, so mit den Masken im Gesicht, aber so ist das gerade in diesen Zeiten. Na, damit muss man irgendwie leben. Und ich habe heute früh, ich soll noch schöne Grüße ausrichten, ich habe noch Kontakt mit einem anderen Kollegen gehabt. Der hat mir vorhin auf WhatsApp was geschrieben. Den kennen auch noch einige von euch, der Jochen Högendörfer, der jetzt in Bamberg ist. Schöne Grüße von seiner Seite aus. Und das ist ein bisschen so jetzt die alten Zeiten hochleben lassen, gerade heute früh vielleicht. Und ich freue mich mal wieder hier predigen zu dürfen. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer am Anfang der Predigten oft Witze erzählt habe. Also wer jetzt heute darauf hofft, ich muss euch enttäuschen, ich habe das beendet, weil irgendwann, ich bin jetzt so in Dienstjahrbereich angekommen, wo das mit den Witzen langsam kritisch wird. Also ich kenne, glaube ich, langsam jeden christlichen Witz im Internet. Deswegen, in meinem Text heute geht es um Diebe oder um einen Dieb, um Jesus, der wie ein Dieb wiederkommt. Und ich habe mir gedacht, ich habe die dümmsten Diebe in Bayern gefunden. Die bayerische Polizei hat da was mal rausgebracht. Das ist zwar von 2016, aber die Geschichten sind einfach auch sehr gut. Da möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen, weil ich finde, es gibt fantastische Verbrecher. Und zwar, also das ist jetzt mein persönliches Ranking aus diesen Berichten. Mein erstes Ding ist, eine 26-Jährige hat ihren Einkaufswagen im Supermarkt vollgeladen und hat es dann geschafft, irgendwie im Kassenbereich vorbeizukommen und mit dem ganzen Einkaufswagen rauszufahren. Irgendwie in der Bäckerei so durchgewischt und raus, hat nicht gezahlt, hat alles in den Kofferraum eingeladen, schön in den Wagen rein und hat dann bemerkt, als sie startet, ist kein Benzin mehr drin. Das ist ja auch kein Problem, ne? Man hat sich dann gemeint, ich gehe zur Tankstelle, kommt dann mit dem Reservekanister wieder. Ihr könnt euch schon denken, was dann passiert ist, da die Polizei war zu dem Zeitpunkt dann schon an dem Wagen da. Also das ist so mein, das geht ja noch. Ne? Kann ja mal passieren, dass wenn du im Supermarkt klauen gehst, dass du vergisst, dass du keinen Sprit mehr hast. Ne? Kommt ja mal vor. Ab und zu, also bei mir nicht, aber also ich gehe nicht im Supermarkt klauen, wer das jetzt denkt. Ne? Also ich Mein nächster ist auch sehr schön, das war in Coburg, und zwar haben da Diebe die Überwachungskamera an einem Sportplatz geklaut. Das finde ich besonders dreist, besonders wenn die Kamera noch an ist. Also man kann sich ja immer überlegen, wenn man versucht, ne, wenn man so eine Kamera abmontiert, was man da für schöne Aufnahmen davon sich produziert. Also es war für die Polizei nicht schwer, die zu finden. Also es war relativ klar, wer das getan hat. Dann habe ich noch so ein paar Klassiker. In München hat sich ein Dieb in der Papiertonne versteckt und der vom Nachbarladen, der Besitzer, hat sich einfach auf die Tonne draufgesetzt. Gab es kein Entkommen mehr. Und jetzt kommt das ist mein persönlicher Favorit, weil da wäre ich gern dabei gewesen, wenn die ihr Diebesgut einlösen. Das ist das Beste. In Freyung ist das passiert. Da haben Diebe säckeweise leere Plastikflaschen gestohlen. Also wirklich extrem viel. Also na, die musste man schon mit irgendeinem Transporter abholen, damit man das überhaupt schafft. Also säckeweise Flaschen. Was sie nicht wussten, ist, dass diese Plastikflaschen alle aus dem Ausland waren. Also falls ihr schon mal probiert habt, eine ausländische Flasche in einen Pfandautomaten einzuwerfen, das geht nicht. Die haben einfach Müll entsorgt, säckeweise, also ein echter Klassiker. So ist das. Ne? Also wer Verbrechen tun möchte, sollte sich ein bisschen darauf vorbereiten, sonst klappt es nicht. Und ich habe das heute deswegen mit diesen Dieben, weil in dem Text, den ich heute dabei habe, aus dem 1. Thessalonicher Brief, geht es darum, dass Jesus wie ein Dieb kommt. Und er wird jetzt nicht so reinstolpern wie diese Kandidaten, die ich heute früh jetzt vorgestellt habe, sondern der wird sehr überraschend kommen. Und Paulus geht in dem Text auf die Fragen der Gemeinde in Thessaloniki ein. Die fragen ihn so, haben ihn wahrscheinlich im Vorfeld irgendwann mal gefragt, darum antwortet er das in dem Brief, wie ist das, wenn Jesus wiederkommt? Die leben in der ganz tiefen Überzeugung, dass das sein wird, dass Jesus kommen wird. Und jetzt ist es so, dass in der Gemeinde einige Leute sind schon verstorben und jetzt fragen sich da alle so, ja, was ist denn dann, wie wird das sein, wenn Jesus kommt, was müssen wir da machen? Es gibt auch ein paar in der Gemeinde, die vor lauter naher Erwartung, dass Jesus am nächsten Tag gleich da ist, sich gesagt haben, naja, wenn der bald da ist, dann kann ich auch jetzt das Arbeiten aufhören, dann mache ich jetzt Urlaub, bis Jesus wiederkommt. Und darauf gibt jetzt Paulus ein paar Antworten. Sagt so, ich sage euch mal, wie sich die ganze Sache verhält, wie das ist. Und darum geht es jetzt in diesem Kapitel und im Kapitel zuvor. Und ich möchte euch jetzt einfach diese 11 Verse mal vorlesen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was Paulus da in seinem Thessalonicher Brief schreibt. Und er schreibt im ersten Thessalonicher Brief, das ist im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11, die lese ich euch jetzt mal vor. Da schreibt Paulus über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle. Ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es jetzt schon tut. Das sind die Anweisungen oder die Erklärungen oder das, was Paulus den Thessalonichern da schreibt. Und ich habe jetzt da zwei Gedanken dazu, die möchte ich euch mitgeben. Und meine Gedanken sind, die tauchen schon in diesem Text auf, nämlich das Wachsamsein und das andere ist Nüchternsein. Und ich finde, diese beiden Worte mit diesem Wachsam und mit diesem Nüchtern bringen das ganz gut auf den Punkt, um was es bei dem Warten auf Jesus geht, was es dafür braucht. Und jetzt erstes mal zu dem Wachsamen. Ich persönlich mag diesen Thessalonicher Brief und diese Stelle so, weil Paulus so, der ist so unaufgeregt, wenn es um das zweite Kommen von Jesus geht. Und wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit und die Adventszeit ist ja nicht nur dieses, wir warten irgendwie auf Weihnachten, dass es viele Geschenke gibt, sondern die ist ja auch dafür da, so in der kirchlichen Tradition. Das ist dieses, wir erinnern uns in dieser Zeit daran, dass Jesus auch wiederkommen wird. Nicht nur jetzt an Weihnachten, dass irgendwie die Geburt ist, sondern dass wir als Christen ja diese große Hoffnung haben, den Glauben, dass Jesus eines Tages wie ein Dieb ganz überraschend kommen wird. Und dieses überraschend, da hilft es, wachsam zu sein, zu gucken, Ausschau zu halten. Das ist ganz klar. Na, Jesus, das erklärt Paulus hier den Thessalonichern, das taucht auch an anderen Stellen auf, wird ganz überraschend kommen. Na, keiner weiß das wann, keiner kann das irgendwie ausrechnen. Und viele Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, werden auch, das schreibt er hier, ganz auf dem falschen Fuß dabei erwischt werden. Sie sagen, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Aber für Menschen in der Gemeinde, für Christen, sollte das keine Überraschung sein, dass Jesus überraschend kommt. Weil das ist ja erklärt, das ist ja klar, Jesus wird plötzlich wiederkommen und deswegen sollen wir uns jetzt darauf vorbereiten, damit rechnen, wachsam sein, dass Jesus eben jederzeit wiederkommen könnte, jeden Moment. Und das Schöne ist jetzt hier an Paulus ist dieses, der verbreitet jetzt irgendwie keine Panik, keine Angst, so ihr müsst da ständig gucken, sondern Der ist da ganz ruhig und sagt, ja, seid wachsam. Es gibt da keine ellenlangen Erklärungen an die Thessalonicher, was sie jetzt alles irgendwie angucken müssen und beachten müssen, was es für Zeichen gibt, wo man irgendwie drauf schauen kann. Sondern Paulus ist, das finde ich so, der hat da so eine ganz direkte Art, sagt, ihr wisst Bescheid. Ich habe es alles erklärt worden, ich muss euch jetzt da nicht mehr dazu sagen. Ihr wisst doch, was Sache ist. Punkt. Ende der Erklärung. Seid wachsam. Rechnet mit dem, dass Jesus wiederkommt. Und das ist kein irgendwie so nervöses Warten, sondern oder so ein jederzeit könnte da sein, es ist ganz schwierig. Sondern Paulus erklärt das den Thessalonichern ganz, ganz, ganz einfach oder für mich in der Art so, wo ich sagen kann, ja, das ist gut machbar. Da muss man nicht irgendwo sich im Keller vergraben und denken, Mensch, wenn der Jesus kommt, dann hoffentlich erwischt er mich nicht bei irgendwas Falschem. Paulus erklärt das ganz, ganz einfach den Thessalonichern, sagt, lebt euren Glauben ganz aktiv. Gestaltet euer Leben, helft euch gegenseitig in der Gemeinde, seid füreinander da, unterstützt euch, gebt ein gutes Beispiel ab, dass die, die nicht in der Gemeinde sind, sagen, Mensch, das ist ja, an denen kannst du sehen, wie irgendwo Leben gelingt, wie das passt. Das meint Paulus mit wachsam sein. Das ist nicht irgendwie so immer einen Puls zu messen, einen geistlichen Puls zu gucken, ist alles in Ordnung, passt alles, sondern ganz aktiv Glauben zu leben. Und ich habe mir so überlegt, wie kann man das vergleichen, wie kann man das irgendwie in ein Bild packen, was dieses Wachsam ist. Und ich habe mir so überlegt, ich hatte mal das ist schon ein bisschen her, da hat ein Freund von mir gesagt, ich komme am Sonntag bei dir vorbei. Ich komme zu Besuch, ich kann dir aber leider noch nicht sagen, wann am Sonntag, weil ich nicht weiß, ich bin da auf so einem Seminar, ich weiß nicht, wann das aus sein wird. Das kann irgendwie am ganzen Sonntag über passieren. Das war auch noch in der Zeit, wo Handy noch nicht so der Wahnsinn war. Ich komme irgendwann da. Du kriegst es ja mit, das ist ja auch kein Problem für dich. Und jetzt ist das so, du weißt, da kommt jemand, du weißt nur nicht wann. Und ja, ist ja ganz klar, ne? Wir haben damals, ich habe irgendwie Essen vorbereitet, die Wohnung geputzt, alles in Schuss gebracht, weil du willst ja nicht irgendwie, dass der da reinstolpert und sagt, ach ja, okay, schwierig. Ich bin auch daheim geblieben an dem Tag, weil ich ja wusste, der wird irgendwann mal kommen. Und das ist dann so, wenn du weißt, da kommt jemand, dann ist ja so eine Spannung in der Luft. Dann hast du so eine Wartezeit, dann bereitest du alles vor und irgendwann ist der da. Und das kann man jetzt, also man kann das unglaublich lästig finden, dass man jetzt irgendwie da warten muss und schauen muss und dass man nicht weg kann und dass man irgendwie alles aufgeräumt hat, das Essen bereitsteht, dass alles passt. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Zeit, wenn das so ist. Weil das einen Fokus mit sich bringt. Ja, du bist fokussiert, du bereitest deine Sachen vor, du weißt, da kommt jemand, du bist hinterher. Ich bin bei sowas wesentlich fixer unterwegs, wenn ich weiß, na, ich muss das jetzt hinkriegen, da kommt irgendwie jemand, als wenn ich irgendwie endlos viel Zeit habe. Ich bin da viel schneller, ich bin viel konzentrierter, ich lasse mich viel weniger ablenken. Weil ich ja weiß, es gibt noch ein bisschen was zu tun und der könnte jetzt jederzeit da sein. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, sowas für das, wie wir als Christen in der Gemeinde mit dieser Spannung leben sollen, dass Jesus wiederkommt. Ich glaube, dass diese Spannung, dass wir das nicht wissen, uns als Gemeinde unglaublich gut tut, weil das Fokus gibt. Dieses Wissen, Jesus kann jederzeit wieder da sein, das ist was, was einen antreiben kann, was einem helfen kann, irgendeinen Fokus im Glauben zu kriegen, miteinander Glauben zu leben. Ich finde, das tut unheimlich gut. Also denkt an so einen Besuch, der überraschend kommt, für den ihr was vorbereiten müsst, was das in euch auslöst. So möchte ich eigentlich auch diese Form von Wachsamkeit an Jesus rüberbringen, so, das so zu haben. Jesus kommt, ganz überraschend. Und jetzt mal ganz ehrlich, rechne ich überhaupt damit, dass das so sein wird? Also ist das was, was in meinem Leben eine Rolle spielt, dass Jesus kommen wird? Hat das für mich einen echten Wert? Beeinflusst das mein Leben? Bin ich wachsam? Ich meine, das Verrückte ist ja bei den Thessalonichern, ist wirklich, in der Gemeinde ist es so, die sind so davon überzeugt, dass Jesus kommt, dass ein paar von denen sagen, ich höre jetzt das Arbeiten auf, ist gut so. Brauche ich nicht mehr. Ich glaube, das würde in unseren Gemeindekreisen überhaupt nicht passieren, dass jemand sagt, ja, der kommt ja jederzeit wieder, jetzt können wir aufhören. Das ist ja auch ein bisschen, das ist die Überreaktion davon, ne? Dass man so sehr damit rechnet, dass man dann irgendwann sagt, na, jetzt ist auch gut, also jetzt, der ist ja eh gleich da, ich muss nichts mehr machen. Ist natürlich verrückt, aber auf der anderen Seite ist das, was mich persönlich total beeindruckt, dass die so mit Jesus gerechnet haben, sie das machen. Also das finde ich schon eine ganz beeindruckende Sache, dass die so sich darauf konzentriert haben, dass Jesus wiederkommt, dass das sich in ihrem Leben ganz deutlich wiedergespiegelt hat. Und klar, ne, jetzt, man kann ja auch immer alles übertreiben. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, dieser Nüchternheit. Man kann das mit dieser Wachsamkeit und mit diesem Warten auf Jesus auch ganz arg übertreiben. Ich meine, das dann irgendwann zu sagen, ich arbeite nicht mehr oder jetzt ist alles, oder ich bin nur noch irgendwie nervös, weil Jesus wiederkommen könnte. Da finde ich diesen Gegenpol so gut zu sagen, es braucht auch eine gewisse Nüchternheit oder eine gute Abgeklärtheit bei dem ganzen Thema. Und wenn Paulus jetzt hier von nüchtern schreibt, dann meint er auch wirklich erstmal, das ist so, es geht ihm auch ganz viel, also der meint es auch ganz wörtlich. Dann seid nüchtern. Da muss man den Hintergrund verstehen. Damals war es so, in den heidnischen Tempeln ist relativ viel, an mancher Ecke viel gefeiert worden und dazu hat auch gehört, kräftige Mengen zu trinken. Und das ist so eine, auch eine Anspielung darauf von Paulus, ja, also seid da in der Ecke nicht unterwegs und verbringt euer Leben damit, dass ihr irgendwie auf diesen Tempelfesten euch die Kante gibt, seid nüchtern. Also Paulus hat kein Problem, also das kann man an vielen anderen Stellen bemerken, dass er keine Schwierigkeiten jetzt mit Alkohol hat, aber diese Verknüpfung irgendwo, wenn das so in Exzesse abgleitet, die irgendwie nur noch ihr Leben dann nicht mehr auf die Reihe kriegen. Da sagt Paulus, seid nüchtern. Lasst euch nicht auf diesen heidnischen Hintergrund da ein. Kriegt euer Leben auf die Reihe. Und für die Gemeinde sagt Paulus auch, seid nüchtern. Ne? Und das ist neben dem, seid da nicht unterwegs in den Tempeln und verprasst da eure Zeit, ist es natürlich auch dieses, habt einen ganz nüchternen Umgang. Und das mit den Nüchtern bleiben, so manches so mit einer ruhigen, sachlichen, ruhigen Art zu nehmen, glaube ich, ist eine ganz gute Sache gerade jetzt. Das nüchtern bleiben hilft auch so manches, was mit dem zweiten Kommen von Jesus so einhergeht, das gut unter die Füße zu kriegen. Weil wir leben ja auch gerade, also Corona bringt das auch mit sich, wir leben in einer Zeit, wo manches ins Kraut schießt, wo manche Spekulationen auch ins Kraut schießen. Und in der Gemeinde ist das schon immer, das kann man so in der Kirchengeschichte auch so schön beobachten, kommt die Krise, kommt auch in der Gemeinde dieses Ding, ja, dann fangen die Leute an zu diskutieren. Könnte da nicht irgendwas kommen? Ist jetzt Jesus gleich da? Und manchmal trägt das ganz seltsame Früchte sowas. Ja, dann entwickelt sich so, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt nicht oder habt das noch nie mitbekommen hier in Königsbrunn, aber es gibt ja so das manchmal in christlichen Kreisen, dass man sich dann so Inside-Spekulationen miteinander anschaut. Und dann packt es, das ist so der, ich sage immer so ein bisschen, das ist der christliche Horrorfilm, dann schaut man und schauen sich das alle so gemeinsam an, fürchten sich ganz arg, dass Jesus jetzt bald wiederkommen könnte. Und dann alle haben so ein bisschen, es ist so bedrückt und haben Angst, und ein paar Leute erklären dann ganz viel. Und dem setzt Paulus diese Nüchternheit entgegen und sagt, ne, fang bitte nicht mit sowas an. Bleib nüchtern. Und wenn ihr diese Kapitel hier im Thessalonicher Brief liest, und es gibt noch so viel mehr über das, wie Jesus wiederkommen wird, da kann man ja in unglaubliche Spekulationen ausbrechen. Da kann man sich unglaublich viel Gedanken machen. Und man kann auch anfangen, sich so Fahrpläne zu schreiben. Und wie wird das denn genau sein? Und wie wird denn dieser Jesus wiederkommen? Und wie funktioniert das alles? Und da kann man schlaflose Nächte damit verbringen. Und da hilft eine gute Portion Nüchternheit. Also ich persönlich, ich halte wenig von diesen Spekulationen. Und ich halte viel von dieser Nüchternheit, wenn es darum geht, dass Jesus wiederkommt. Sagen, ja, ich bin vorbereitet, ich bin wachsam, ich weiß, dass er wiederkommt, aber ich muss jetzt nicht irgendwo in so einen Panikmodus verfallen. Und ganz ehrlich, wenn mich jetzt in dieser Corona-Phase oder auch sonst in meinem Gemeindealltag irgendwie die Panik ergreift, dass Jesus wiederkommen könnte, dass das für mich als Christ keine freudige Sache ist, dass ich da keine Erwartung habe, sondern irgendwo mit Angst davor lebe, dann habe ich eigentlich was falsch verstanden. Und dann habe ich auch irgendwo diesen Umgang nicht gut gelernt. Weil als Christ brauche ich mich nicht davor fürchten. Das ist das, was Paulus auch hier ganz klar sagt. Wir können uns darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Weil eben nur das eintrifft, was eh schon angesagt ist, was eh schon klar ist, was eh schon erklärt ist. Also bitte nicht in so einen Panikmodus verfallen. Und das ist leider auch so, wir als Christen haben uns in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte auch oft genug geirrt, was das angeht. Oft gab es Leute, die nicht so nüchtern waren und haben sehr genaue Prognosen abgegeben, wie alles sein wird, und viele davon sind, die meisten, nicht so eingetreten. Also ich kann mich da ganz gut an meine Jugendzeit erinnern, in den 90ern und in den späten 80ern, da war das noch mehr Thema, weil da gab es noch den Ostblock so richtig. Vielleicht die ein bisschen älter sind, wissen das auch noch. Da gab es ja noch die Sowjetunion, das war damals immer der große erklärte, ich sag mal so ein bisschen der Endgegner. Die werden dann irgendwie alles niedermachen und dann wird es irgendwie, also das war damals in meiner Teenie-Zeit äußerst faszinierend, sich dann so Gedanken über Armageddon und sowas zu machen und ganz wilde Spekulationen, und da gab es Leute, die konnten ihr sagen, wo dann diese Kampfplätze, also es war sehr toll, weil das so ein bisschen wie so ein Computerspiel irgendwo war und natürlich auch ganz arg zum Fürchten. Und die Sowjetunion, da kommt auch der Antichrist her. Und das war damals in unserem Teenie-Kreis. Wir haben da echt wilde Diskussionen gehabt. Jetzt gibt es die ja nicht mehr. Da sind Bücher darüber geschrieben worden, über dieses Thema, und spekuliert und gemacht. Und es hat sich alles in Luft aufgelöst. Deswegen sage ich immer, ein bisschen mehr Vorsicht, ein bisschen mehr Nüchternheit bei dem Ganzen, ein bisschen eine Unaufgeregtheit, die tut da ganz gut. Und einfach darauf zu hoffen, dass Jesus wiederkommt. Also diese Gelassenheit, die bringt diese schrillen Töne einfach zum Schweigen. Und ich muss dann auch nicht als Christ jeder Modeerscheinung hinterherrennen. Es gibt auch manchmal in der christlichen Landschaft einfach, gerade bei Krisen, einfach Stimmen, die da auftauchen, da tut es ganz gut, die mal zu ignorieren oder die nicht ganz ernst zu nehmen, weil die tauchen in regelmäßigen Abständen auf. Ich muss nicht jeder spekulativen Meinung hinterherrennen. Ich kann auch mal sagen, ja, das gehört irgendwie auch zu uns Christen an mancher Ecke, und das ganz nüchtern nehmen. Weil es einfach so ist. Ne? Manches, was was oft sehr laut erklärt worden ist, was man sehr oft laut über Jesus gesagt hat, was passieren wird, wenn er wiederkommt, hat sich jetzt gar nicht so richtig herausgestellt. Und ich möchte euch eine Empfehlung mitgeben. Ich glaube, das ist die beste Empfehlung, wie man mit diesem ganzen Thema umgehen kann. Und das bringt Paulus am Ende von seinem Bibeltext. Und ich finde, das ist das, so kommt man gut durch dieses Warten auf Jesus. So hält man die Spannung, so bleibt man am Ball, so bleibt man dran. Und das schreibt Paulus hier im Vers 11. Und ich finde ihn einfach, der bringt es so gut auf den Punkt. Und da schreibt er, macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es jetzt schon tut. Und ich glaube, damit erreichen wir in der Gemeinde viel mehr, als wenn wir uns irgendwie darüber fürchten, dass Jesus wiederkommt, uns irgendwie Gedanken darüber machen, wie das alles sein wird und was da passieren könnte und wie schlimm vielleicht auch alles ist. Mit diesem Vers oder mit dieser Anweisung da von Paulus, mit dieser Empfehlung, ist man bestens gerüstet dafür, dass Jesus wiederkommt. Das tut einfach gut, das so zu machen. Das hilft durch wilde Zeiten und es bringt so ein gutes, gesundes Warten und eine gute Nüchternheit rein. Dieses macht euch also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Amen.